Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr, jetzt stolper ich schon direkt am Anfang, heute freue ich mich sehr über Isabelle von Wezig. Sie hat zwei wunderbare Töchter, sie ist systemischer Coach und Experte für Mental Load und das hilft uns auch heute sehr bei unserem Thema Falle, Teilzeit-Mutti, die Teilzeit-Falle sozusagen, da sprechen wir gleich drüber. Und ich freue mich erstmal, dass wir Zeit gefunden haben, uns heute zu treffen.
Ja, vielen Dank, da freue ich mich auch sehr.
Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, diese Teilzeit-Falle, auch ein schweres Wort heute. Heute ist meine Zunge irgendwie nicht geschmeidig. Das ist übel und das ist dir auch passiert. Sollen wir direkt einsteigen und du erzählst, was das für dich war?
Ja, klar, wir können sehr gerne einsteigen. Ich nenne das immer gerne das Teilzeit-Mutti-Abstellgleis. Wenn man sich so einen Zugwaggon vorstellt, was irgendwo im Bahnhof so an der Seite geparkt wird, es ist da, es funktioniert auch, aber es ist jetzt nicht mehr so richtig an vorderer Front. So ungefähr setze ich diese Metapher auf. Wie bin ich da reingeraten? Also nach der ersten Elternzeit war ich nicht auf diesem Teilzeit-Mutti-Abstellgleis. Im Gegenteil, da habe ich im Job-Tandem zusammen mit einer anderen Mama, wir beide in Teilzeit, eine komplett neue Abteilung in einem großen Unternehmen aufgezogen. Mitten in Corona, das war alles ziemlich aufregend und hat total gut geklappt. Wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann kam Kind Nummer 2 auf die Welt und ich bin wieder nach einer gewissen Zeit zurück in den Job, auch ins gleiche Unternehmen gegangen und schwupps landete ich auf diesem Teilzeit-Mutti-Abstellgleis. Ich war ja jetzt nicht irgendwie dümmer geworden, ich hatte vorher irgendwie, ich hatte eine Finanzabteilung geleitet, ich war in Strategiethemen unterwegs, aber das schien jetzt nicht mehr so richtig relevant, sondern ich hatte so richtig diesen Stempel, okay, Teilzeit-Mutti, 2 Kinder, die ist bestimmt dauernd nicht da. Ach, geben wir ihr mal irgend so ein Randprojekt, da kann sie nicht viel kaputt machen, so nach dem Motto. So zumindest fühlte sich das an. Dann gab es natürlich verschiedene Gespräche und die Quintessenz war dann aber irgendwann, dass ich für mich entschieden habe, dass dieser Unternehmenskosmos für mich in dem Moment nicht mehr der richtige war und ich anders wirksam werden wollte. Das bin ich heute. Jetzt bin ich eben als systemische Coach mit dem Fokus auf Eltern, auf Themen wie Mental Load, Vereinbarkeit von Erwerbs- und Care-Arbeit, aber auch Fair Care unterwegs. Ich nenne das mit Absicht, spreche ich nicht von Equal Care, weil für mich Fair Care vielleicht nicht in jeder Familie automatisch equal sein muss. Genau, so bin ich hier und habe mich natürlich aufgrund meiner eigenen Geschichte, aber auch aufgrund der Geschichte von ganz, ganz vielen anderen Müttern mit diesem Thema Teilzeit-Mutti-Abstellgleis mehr beschäftigt und freue mich, mit dir darüber heute zu sprechen, wo es herkommt, was wir auch dagegen tun können.
Nochmal das Gefühl, du hast das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Hattest du das Gefühl, dass man dir diese Aufgaben, also dass man das so reduziert hat, weil man dich so gesehen hat, oder hat man dir das gesagt? Beschreib nochmal dieses Gefühl für dich, quasi nach der zweiten Schwangerschaft wiederzukommen und dann irgendwie so downgegradet worden zu sein.
Ja, das war ganz schräg, weil also ich wollte unbedingt wieder arbeiten. Ich habe mich richtig gefreut, wieder einzusteigen. Ich habe den Bereich gewechselt. Das war quasi wie eine Neueinarbeitung. Manche Kollegen und Kolleginnen kannte ich, andere nicht. Und ich bin so voller Energie und Elan da reingestartet. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass mein Elan irgendwie verpuffte so und dass ich da so ein Thema hatte, wo ich dachte, okay, aber das ist doch eigentlich hier gerade gar nicht unser Problem in dieser Abteilung. Das war so diese erste Irritation, so okay, warum soll ich mich darum kümmern? Wir haben doch hier viel brennendere Themen. Und das war der erste Punkt, wo ich ins Gespräch gegangen bin. Das wurde dann noch irgendwie wegargumentiert und letzten Endes, es wurde nie klar ausgesprochen, was ja auch rein arbeitsrechtlich nicht geht. Ne? Das Gefühl war aber sehr deutlich da und es wurde eben auch immer wieder klarer, wenn ich, ich habe dann Initiativen gestartet, um mit anderen Abteilungen gemeinsam an diesem Thema das größer zu machen und das voranzubringen. Es wurde eingebremst von allen Ecken und Enden. Und dann ja, gab es immer wieder Gespräche dazu, wo dann irgendwann klar war, wir kommen nicht auf einen Nenner, aber richtig ausgesprochen wurde das nie. Mein Mann und ich, wir sind seit über 6 Jahren Eltern, wir haben noch nicht einen Kindkranktag in unserem Leben gehabt. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Kindkranktag ist eine super Sache, ne? Wenn man sie braucht und so weiter, ist das total gut. Und gleichzeitig haben wir das bisher immer irgendwie untereinander anders geregelt, dass wir uns um die kranken Kinder gekümmert haben und dann eben abends gearbeitet haben oder wie auch immer. Es hätte jetzt nicht einen Grund gegeben, mir das zu unterstellen oder oftmals wirken da ja diese automatisierten Denkmuster in Menschen. Unconscious Bias ist ja so eine Aussage, die man im Moment viel hört. Und was steckt da dahinter, sind einfach ganz tief verankerte Denkmuster in Menschen, die in dem Moment gar nicht mit böser Absicht genutzt werden. Ne? Das hat jeder von uns und man kann es auch so ein Schubladendenken nennen. Und ich vermute, dass das ein großer Teil der Thematik war. Das vielleicht basierend auf Erfahrungen mit anderen, vielleicht einfach auf Basis der inneren Überzeugung, da die Schublade aufging, Mutter von 2 Kindern in Teilzeit, okay, muten wir immer nicht zu viel zu oder bürgen wir uns selber nicht das Risiko auf, dass sie irgendwas Großes übernimmt und dann vielleicht ausfällt.
Wie wäre aber dein Energielevel eigentlich gewesen? Weil du hast gesagt, und ich weiß noch sehr genau auch, wie das bei mir war nach dem Zurückkommen. Freut man sich ja voll auf den Job. Man hat voll Bock, man ist voll dabei, man ist auch bereit, wieder was anderes zu tun, geistige Arbeit zu leisten quasi. Und ich kenne das von den vielen Gesprächen, die ich auch hier im Podcast mit Müttern geführt habe, dass selbst wenn sie nur auf dem Papier Teilzeit arbeiten, ist es meist sowieso mehr, stundenmäßig, aber auch sie nutzen die Zeit viel effektiver. Eine Mutter hat gar keine Zeit, irgendwie sich da lange rumzuüberlegen oder irgendwie zu prokrastinieren, sondern die nutzt die Zeit, die sie hat, auch viel effektiver. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung mit den ganzen Gesprächen, dass sich Chefs eigentlich froh schätzen können, wenn sie Mütter haben in ihrem Unternehmen, weil die einfach nochmal doppelt so viel Gas geben. Warum glaubst du, war das bei dir nicht so? Also du hast gerade gesagt, vielleicht andere Erfahrungen haben die Chefs gemacht, aber mich würde noch interessieren, waren deine Vorgesetzten Frauen oder Männer?
Also in dem Fall war mein Vorgesetzter ein Mann und in meinem Team waren sehr viel junge, kinderlose Frauen. Und ich kann mich selber ehrlicherweise noch daran erinnern, als ich noch keine Kinder hatte, dass ich auch manchmal dachte, oh meine Güte, was machen diese Latte Macchiati-Muttis eigentlich den ganzen Tag? Das muss ja wahnsinnig langweilig sein. Der Reality-Check kam dann, als die Kinder auf der Welt waren. Also das ist ja das Fiese an diesem Thema Elternsein. Der Perspektivwechsel von Eltern in die Zeit ohne Kinder, der geht ganz gut. Andersrum ist der wirklich irrsinnig schwierig. Und deswegen möchte ich da auch niemandem so einen direkten Vorwurf machen. Ich bin der Überzeugung, man kann sich das nicht in letzter Konsequenz vorstellen, was es bedeutet, Kinder zu haben. Was du aber eben noch sagtest, ich würde das gerne auch nicht nur auf Mütter beziehen, sondern insgesamt auf Menschen in Teilzeit. Es gibt ja auch Männer in Teilzeit, wenige immer noch, was ja auch der Thematik geschuldet ist, dass das in den Rollenbildern, in den Unternehmensstrukturen immer noch nicht so akzeptiert ist wie bei Frauen. Aber ja, dieser Effizienzfaktor bei Menschen, die in Teilzeit erwerbstätig sind, der ist da. Also da gibt es auch Zahlen zu. Das ist so, dass diese Gespräche in der Kaffeeküche, so wichtig die manchmal sein mögen, die fallen weg oder sind reduziert. Ich auf mich bezogen, auch wenn das überhaupt gar kein gutes Beispiel ist, esse auch manchmal hier die kalten Nudeln auf dem Schoß beim Arbeiten, um überhaupt irgendwie was gegessen zu haben. Das ist nicht gut. Aber das ist halt Teil der Thematik, dass die Zeit für die Erwerbstätigkeit so begrenzt ist und auch, dass es in der Regel diesen harten Cut nach hinten gibt. Ne? Das Glas um Uhrzeit X muss ich zu Kita, Schule, Sportverein. Das kannte ich nicht aus meiner kinderlosen Zeit. Wenn ich da was fertig machen wollte, habe ich was fertig gemacht. Und wenn es draußen dunkel wurde, wurde das draußen dunkel. Das war mir relativ egal. Genau. Von daher insgesamt, ja, Menschen in Teilzeit häufig sehr, sehr motiviert, sehr engagiert, sehr effizient.
Wann war für dich der Punkt oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ich möchte hier, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und so möchte ich hier auch nicht mehr bleiben? Gab es da so einen Schlüsselmoment quasi oder war das ein schleichender Prozess, wo du gesagt hast, weil das ja auch nochmal eine drastische Veränderung ist, auch mit zwei Kindern, jetzt mache ich was ganz anderes
beruflich? Das war ein schleichender Prozess. Und ich habe aber irgendwann, gab es diesen einen Tag, wo ich aus dem Büro gegangen bin, aufs Fahrrad gestiegen bin, um zur Kita zu fahren und gemerkt habe, also entweder fange ich gleich an zu schreien oder zu weinen oder schmeiße hier irgendwie alles in die Ecke, weil so diese gesamte Unzufriedenheit und Frust in dem Moment irgendwie so aus mir herausbrach. Und da ist mir erst so richtig klar geworden, was in den Wochen und Monaten zuvor eigentlich los war. Mir war schon gespiegelt worden von meinem Umfeld, dass ich als relativ unzufrieden wahrgenommen wurde in der Zeit. Und das stimmte auch. Und diese Unzufriedenheit, die aus dem Job resultierte, die hatte natürlich eine irre Auswirkung auf die Beziehung auch zu meinen Kindern und zu meinem Mann auch, weil ich immer mit einer wahnsinnig kurzen Lunte aus dem Büro zur Kita fuhr. Und wenn man dann zwei Kinder abholt, die ja auch einen anstrengenden Tag hatten und die ganze Zeit kooperieren mussten und in einem lauten Umfeld waren und so weiter, die eigentlich eine Mama brauchen oder einen Papa, die sie jetzt mal in den Arm nehmen und in Ruhe da sind, das konnte ich nicht in dem Moment, weil ich so sehr mit mir selber und meiner Unzufriedenheit beschäftigt war, waren unsere Nachmittage suboptimal, würde ich das mal vorsichtig ausdrücken. Und das war der größte Punkt, weshalb ich irgendwann gesagt habe, Schluss, so geht es nicht mehr. Ich kann mich zwar durch das Unternehmen kämpfen, ich kann mir da meine Nische suchen, ich könnte mich bestimmt auch irgendwie nochmal intern verändern, aber jetzt ist hier Handlungsbedarf. Und dann habe ich auch relativ schnell das entschieden. Mein Mann hat mich schon lange darin bestärkt, weil der, das Thema Coaching habe ich auch im Angestelltenverhältnis schon gemacht. Das mache ich schon sehr lange, sowohl in der kollegialen Beratung, dann als Führungskraft, aber auch darüber hinaus. Und der hat sich vor mich gestellt und hat gesagt, so, und jetzt reicht's. Und jetzt mach bitte das, was du schon so lange tun möchtest und was du so gut kannst. Und dann habe ich, das brauchte ein bisschen Mut, ehrlich gesagt, aber dann habe ich das gemacht und habe mein Business Baby Focus on Happy gegründet. So heißt mein Business, weil das ein Bestandteil der positiven Psychologie ist. Dieser, nicht die toxische Positivität in allem irgendwas Gutes zu finden, sondern der Fokus auf das Gute. Während Dinge blöd sein können, sind immer gleichzeitig Dinge auch gut. Und das ist das, was ich so als mein Motto auch mitnehme, meinen Coaches mitgebe, in meinen Alltag integriere.
Da bin ich jetzt direkt nochmal neugierig. Gibt es eine toxische Positivität? Kann das giftig sein?
Erzähl mal. Genau, toxische Positivität bedeutet, dass Menschen versuchen in allem, und selbst wenn es das verstorbene Haustier ist, so ungefähr, irgendwas Positives zu finden. Und das kann eben dazu führen, dass sich diese Menschen nicht mehr erlauben, traurig zu sein oder wütend zu sein, weil ja an allem irgendwas gut sein muss. Und das halte ich für gefährlich. Der Grad zwischen toxischer Positivität und dem Fokus auf das Gute mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein schmaler sein, aber also ich kann auch Dinge mal richtig, richtig blöd finden. Und gleichzeitig kann ich aber aktiv entscheiden, mich auf andere Dinge zu fokussieren und mich nicht von dem, was richtig, richtig blöd ist, jetzt in den Sumpf ziehen zu lassen.
Ich finde deinen Namen für dein Unternehmen und auch für dein Coaching-Business Focus on Happy gefällt mir sehr gut, weil man hätte es ja auch irgendwie nennen können, raus aus der Scheiße oder sowas. Ja? Also dann ist man wieder in dem Sumpf. Ne? Ja. Also auch diese, ich glaube sehr an die Macht der Worte grundsätzlich, das ist wichtig. Und deswegen gefällt mir das, dass man eben auch da schon guckt, wo der Fokus sozusagen hingeht. Und so haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt. Du hast mich angeschrieben und du hast auch direkt schon Vorschläge gehabt für Podcast-Folgen. Und da war bei dir direkt dieses Wort Teilzeit-Mutti sozusagen. Ne? Warum ist das für dich auch etwas, wo du gerne auch Menschen hilfst und wo du auch siehst, dass da eine Falle ist, in die gerne viele tappen, die du auch selber getappt bist? Aber warum glaubst du, passiert das vielen oder mehr Frauen oder Menschen als weniger?
Ja, das ist einer der Gründe auch, warum ich so gerne über dieses Thema spreche, weil ich gerne Transparenz darüber herstellen möchte, warum das so oftmals passiert. Macht der Sprache ist da auch ein schönes Stichwort. Viele Menschen in Teilzeit sagen, ich arbeite ja nur in Teilzeit. Dieses Wort nur hat ja schon so eine Macht, das ganz klein zu machen. Oder ja, ich arbeite nur 20 Stunden. Naja, 50%, ganz schön viel. Also das ist überall diese Macht der Sprache. Und warum ich da so gerne Transparenz drüber herstellen möchte, ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass niemand aus böser Absicht dieses Teilzeit-Mutti-Abstellgleis herstellt, sondern dass es passiert. Es passiert aufgrund unserer Sozialisierung, die immer noch, also in Deutschland ist es ja noch sehr, sehr stark aus der Nachkriegszeit geprägt, dass die gute Mutter bei ihren Kindern bleibt. Kinder brauchen eine Mutter. Also aus meiner Sicht ist das Quatsch und nicht nur aus meiner Sicht, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, ne? Väter sind genau gleichwertige Elternteile wie Mütter, sofern man sie lässt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das Problem sind nicht immer die Männer, die irgendwie die Frauen klein machen und in die Teilzeit zwingen, sondern es sind auch die Frauen, die auch aus ihrer Rolle, aus dieser alten Rolle nicht immer rauskommen und ihrem Mann, Partner, Partnerin vollständig zutrauen, sich um die Kinder zu kümmern. Und so passiert es, das ist schon der erste Teil der Thematik, wer bleibt länger in Elternzeit? Da passiert schon ganz, ganz viel, indem ja in den meisten Fällen die Mutter länger in Elternzeit bleibt als der Vater, wird er zum Hauptfinanzierer in dem Moment. Ja, es gibt Elterngeld, das ist aber nur ein gewisser Prozentteil des Gehaltes. Und da kommt schon das erste finanzielle Gefälle in die Geschichte rein. Und man kann sich so lieb haben, wie man möchte. Das Thema Finanzen ist einfach wahnsinnig stark, auch in Beziehungen. Denn das setzt sich dann später fort. Wir gehen jetzt davon aus, sie arbeitet in Teilzeit, er arbeitet in Vollzeit. Dann hat in aller Regel er das höhere Gehalt als sie. Dann kommen da zusätzlich noch so steuerliche Themen dazu, wie so ein Ehegattensplitting oder Steuerklasse 3 und 5, die es für die Person, die weniger Geld verdient, unattraktiv macht, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, es wird auch politisch, steuerlich, ist es attraktiv, dass die Partner, Partnerinnen unterschiedlich viel Geld verdienen. Und schwupps, ist da eine Abhängigkeit, ob man das möchte oder nicht. Und eine Abhängigkeit bedeutet auch eine gewisse Macht. Egal wie sehr man auf Augenhöhe in der Beziehung unterwegs ist, die ist da. Wenn es jetzt darum geht, eine größere Investition zu tätigen oder einen Urlaub zu planen oder was auch immer, dann ist da ein finanzielles Gefälle zwischen diesen Partnern, Partnerinnen. Und das ist echt ein Problem und verstärkt dann wieder diese Rollenbilder. Dann kommt so eine Situation vielleicht dazu, Kind ist krank. Passiert einfach, Kinder werden krank. So, dann müssen sie umsorgt werden. Wenn ich jetzt die Situation habe, eine Person verdient deutlich weniger Geld als die andere in der Partnerschaft, dann ist es rein wirtschaftlich sinnvoll, wenn wir an diese Kinderkranktage auch denken, wenn die Person mit dem geringeren Gehalt zu Hause bleibt. Schwupps, haben wir eine selbsterfüllende Prophezeiung im Unternehmen der Mutter. Ah, das Kind ist krank, die Mutter bleibt zu Hause. Und so setzt sich dieses Problem weiter fort, diese Thematik weiter fort, und wir kommen nicht aus der Spirale raus. Das ist eine Thematik, auf die ich wahnsinnig gerne immer wieder hinweise, weil das eben so tief in vielen Menschen verankert ist, dass diese Konsequenz, diese Kausalkette, die sich da ergibt, gar nicht immer so klar ist.
Da könnten wir jetzt nochmal 1000 andere Podcast-Folgen drüber machen, da steckt so viel drin. Ehegattensplitting, warum gibt es das eigentlich noch? Hast du das mal recherchiert? Warum ist das politisch gewollt? Warum das mal politisch gewollt war? Kann man nachvollziehen vielleicht? Warum wird es nicht angepackt?
Es wurde jetzt gerade diskutiert, wieder ganz brandaktuell wurde es diskutiert, es abzuschaffen, weil das ist ja auch teuer, ne? Das kostet den Staat ja auch eine ganze Menge Geld. Es wurde aber just jetzt wieder abgelehnt von unserer aktuellen Regierung, die, ohne dass ich mich jetzt zu sehr politisch äußern möchte, ja auch ein eher traditionelles, patriarchales Familienbild prägt. Da gibt es zahlreiche Aussagen unseres aktuellen Kanzlers, wo deutlich wird, dass seine innere Haltung patriarchal geprägt ist. Das kann man finden, wie man möchte. Fakt ist, das hat Auswirkungen auf unsere Politik. Also nur um ein Beispiel zu nennen, gab es die Äußerung, das war noch vor der Wahl, sollte er gewählt werden, strebt er keine paritätische Aufteilung zwischen Männern und Frauen im Bundestag an, weil es bei Ministerinnen Fehlbesetzungen gab. Ja, das kann sein. Vielleicht gab es die aber ja auch mal bei Ministern. Aber das ist einfach dieser Blickwinkel, der ist sehr, sehr patriarchal und das ist ganz tief verankert. Ich möchte fast behaupten, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber wahrscheinlich ist ihm gar nicht klar, wie tief verankert dieses Patriarchat in seiner Haltung ist.
Und wahrscheinlich ist es auch geprägt von, wie seine Kinder aufgewachsen sind, wie er seine Familie strukturiert hat, sozusagen. Ne? Das ist ja dann auch nochmal eine Sache, da müsste man dann differenzieren, wie, keine Ahnung, ja, das ist natürlich prägt eine persönliche Haltung, über die man vielleicht auch gar nicht nachdenken will, dann Entscheidungen. Also okay, das haben wir abgehakt, wird leider nicht angepackt. Schade.
Genau.
Das heißt, wir müssen uns mal wieder selber drum kümmern oder die Paare, Familien müssen sich selber drum kümmern. Was empfiehlst du, das ist ja auch gerade dein Kernthema so, was empfiehlst du denn Paaren, aus dieser Teilzeitfalle rauszukommen? Also wir können, es ist steuerlich nicht gut, diese Aufteilung. Was machen wir? Was ist ein Tipp?
Also das Erste, wozu ich alle Menschen muntere, selbst also noch bevor das Kind wirklich auch da ist, ist sich sehr bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was verschiedene Arbeitsaufteilungsmodelle oder auch das Modell, einer von beiden geht arbeiten, die andere Person ist komplett zu Hause, was das eigentlich bedeutet, auch langfristig. Ne? Nicht nur geguckt auf den jetzigen Cashflow, das jetzige Einkommen im Monat für die Familie, sondern wirklich auch auf die Zeit, was auch einen Rentneranspruch mal angeht irgendwann. Oder wenn ein zweites Kind kommen sollte oder eine Arbeitslosigkeit eintritt, was bedeutet das für den Anspruch auf Leistungen, wenn das Gehaltsgefüge so unterschiedlich ist? Das einfach mal wirklich sehr bewusst anzupacken und, das ist der schwierigere Teil, jeweils auf die eigenen inneren Überzeugungen zu gucken und zu gucken, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Welche Rollenbilder haben wir eigentlich in uns? Wie sehen wir Familie? Und dann mal kritisch zu betrachten, ist das, also A, das, wie wir beides sehen, passt eigentlich übereinander? Und B, wie wollen wir es für unsere Zukunft? Was wollen wir auch unserem Kind vorleben? Ne, denn wie kommen wir raus aus diesen gesellschaftlichen Rollenbildern, die heute wirken, ist, indem wir eine Vorbildfunktion auf unsere Kinder ausleben. Wenn wir heute in Kitas gucken, dann haben wir da unter 10% Anteil männlicher Erzieher. Und das ist eine wahnsinnige Steigerung, die in den letzten Jahren da stattgefunden hat. Gleichzeitig ist es ganz wenig. Das heißt, kleine Kinder sind in dem Umfeld, wo sie betreut werden. Zu Hause sind meistens Frauen da und in Betreuungseinrichtungen sind auch Frauen da. Denen wird vorgelebt, Frauen kümmern sich um mich. Wenn ich was brauche, werde ich getröstet. Zu essen bekomme ich auch von einer Frau. Gespielt wird mit Frauen. Und das macht ganz viel in den Kindern. Dann gibt es Kinderbücher. Da könnten wir jetzt die nächsten 5 Folgen drüber machen. Es gibt so tolle Kinderbücher und es gibt so fürchterliche Kinderbücher, wenn ich das jetzt mal bewerten darf, wenn man aus dem Blickwinkel guckt, tradierte Rollenbilder aufbrechen zu wollen. Also da habe ich wilde Diskussionen beispielsweise mit meiner Mama auch schon geführt, die total offen ist für diese Thematik, der das aber auch nicht bewusst war, weil sie selber auch anders groß geworden ist, weil ich bin auch patriarchal, in patriarchalen Familienverhältnissen sozusagen groß geworden. Und das ist so spannend. Dann fällt einem das gar nicht auf, wenn in Kinderbüchern eben genau diese Welt auch präsentiert wird. Und für Kinder ist das die Wahrheit. Was ihnen vorgelebt wird, was ihnen vorgelesen wird, das ist die Wahrheit. Und deswegen dürfen wir als Eltern entscheiden, was wir den Kindern als Wahrheit präsentieren wollen. Und ja, das fängt eben beim eigenen Vorleben an.
Das ist ja total, das wäre ja ideal, wenn sich Paare vorher, quasi bevor sie Kinder kriegen, darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, das ist so wie eigentlich fast alles mit dem Elternwerden. Man weiß gar nicht, was man fragen soll. Also man bräuchte wirklich jemanden, der einen darauf stößt. Und weil das ja tatsächlich auch Entscheidungen sind, die ganz, ganz lange Auswirkungen haben, bis auf Rente, auf die Qualität der Beziehung einfach. Ne? Weil auch wenn man vorher hier dieses schöne Leben hat, no kids, double income, man braucht sich gar nichts Gedanken machen, man muss nur für sich den Urlaub bezahlen und nicht für vier Leute und so weiter. Was das alles ist. Also wie könnte man es schaffen aus deiner Sicht, dass tatsächlich so eine Art so ein Eheführerschein oder Elternführerschein oder sowas, dass das mit in dem Bewusstsein ist, weil ich glaube, dass ich kenne keinen, der sich da vorher, wenn du jetzt ein Haus kaufst oder ein neues Auto kaufst oder sowas, dann bist du da total drin oder welcher Motor ist der beste und welches Preis-Leistungs-System und bla 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 bla. Aber bevor man diese wichtige, für immer das Leben verändernde Frage diese Phase des Elternseins eintritt, dass man macht diesen Check vorher gar nicht. Wie könnte man das schaffen, dass das mehr im Bewusstsein ist? Weil das eigentlich total wichtig ist. Eine der wichtigsten, oder das ist eigentlich die heftigste Veränderung im Leben, die nicht mehr zu rückgängig machbar ist. Ne? Das ist für immer. Also wie könnte man bei Paaren, bevor es dazu kommt, sozusagen, dass sie in diese neue Stufe eintreten, dass sie sich darüber Gedanken machen? Das wäre ja mega, aber ich kenne keinen, der das gemacht hat.
Mhm. Ja, genau, das ist der Punkt. Das wäre mega, stimme ich dir total zu. Also wir haben damals im Geburtsvorbereitungskurs gab es einen ganz kleinen Mini-Aspekt. Ich weiß noch genau, da sollten wir ein Tortendiagramm malen, wie die Zeitaufteilung aktuell ist, so bezogen auf Schlafen, Arbeiten, Freizeitgestaltung, Haushalt, so. Und dann sollten wir ein zweites malen, mein Mann und ich jeweils einzeln, wie wir glauben, wie es wird, wenn das Kind da ist. Und abgesehen, ich weiß das Ergebnis nicht mehr, ist eigentlich auch egal, aber das Spannende an dieser Aufgabe ist, A, fand ich super, dass es sie gab, B, ich konnte mich Jahre später daran erinnern, mein Mann aber nicht mehr. Jetzt mag das N gleich 1 sein, aber für ihn war diese Aufgabe irgendwie weniger relevant als für mich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, genau, bei Autos und Häusern und so weiter machen wir uns ganz viel Gedanken, bei Kindern nicht. Ich glaube, der erste Punkt da ist, dass es gesellschaftlich ja sehr normal ist, Kinder zu bekommen. Also nicht alle bekommen Kinder, aber das ist ja irgendwie in der Natur der Sache. Und deswegen gibt es auch diese Überzeugung, ja, der Mensch ist dafür gemacht, wir kriegen das schon hin, das haben alle anderen ja auch hingekriegt, brauchen wir uns nicht so viel Gedanken drüber zu machen, fertig. Und der zweite Punkt ist, dass ich tatsächlich immer wieder in meinem idealen Bild gibt es wirklich ein Modul im Geburtsvorbereitungskurs, der da sagt, beschäftigt euch oder wir beschäftigen uns gemeinsam mit Rollenbildern. Genau das, was ich eben gesagt habe, wir hinterfragen uns mal, wie sehen wir das eigentlich? Dann aber auch ganz pragmatisch, wie werden diese ersten Wochen und Monate aufgeteilt mit Kind? Es gibt ja auch immer noch in vielen Köpfen diese vorherrschende Meinung, na, der Vater kann am Anfang sowieso nichts tun. Ich sehe das komplett anders. Aus meiner Sicht kann der Vater alles außer stillen. Alles andere kann der Vater ganz genauso. Und da fängt es an, in dieser ersten Zeit mit Baby. Und wie sehr hat der Vater die Chance und den Willen, genauso zum Profi zu werden wie die Mutter. Denn das ist das Nächste. Jede Glühbirne kommt mit einer Bedienungsanleitung. Aber ein Mensch halt nicht. Und dabei ist es das Komplexeste, was man sich irgendwie, ich sag mal, ins Haus holen kann, sozusagen. Und je mehr Zeit ich aktiv mit diesem Menschen verbringe, umso besser lerne ich diesen Menschen kennen. Man holt sich ja noch dazu jemand völlig Fremdes ins Haus. Das würde man bei einem Erwachsenen, wie würde man einfach bedingungslos mit unbefristetem Mietverhältnis jemand völlig Fremdes ins eigene Haus holen? Das würde man, also ich würde es nicht tun, aber wenn man ein Kind in die Welt setzt, ist das im Grunde genommen so, ne? Da kommen Charaktere bei raus, wo man sich manchmal, also ich mich manchmal auch frage, wie ist denn das passiert aus unserem Genpool?
Total. Also meine Güte, das ist ja gerade das. Man kann es nicht mehr rückgängig machen, ob du dein Kind magst oder nicht. Ob du damit mit der, das war jetzt natürlich ein bisschen polemisch formuliert, ja, aber ob du mit der Rolle dann plötzlich klarkommst oder nicht. Du musst damit klarkommen. You gotta do the job. Es gibt keine Alternative. Aber ich stimme dir auch bei, dass der Vater auch gerade in der in der Wochenbettzeit, der kann total glänzen. Also mein Mann hat das leider nicht gemacht, der war komplett überfordert in meinem zweiten Wochenbett mit unserem zweiten Kind. Ich war, bin krank, ich hatte quasi bei der Geburt schon, habe ich eine Grippe bekommen. Ich hatte richtig Fieber, Husten. Dann hatte ich diese Geburtsverletzungen, die ich verarbeiten musste. Also meine so zwei Wochen, die zwei Wochen nach der zweiten Geburt, die waren fürchterlich. Das waren für mich so körperlich und seelisch die schlimmsten Wochen, die ich hatte. Und ich habe auch wirklich, das weiß er auch, das ist kein Geheimnis, dass ich es hier sage, aber ich hatte Scheidungsgedanken, ich hatte Mordgedanken, weil ich konnte nicht rufen, wenn ich was brauchte. Meine Stimme war nicht da, der kam nie, der hat nie gefragt, ob ich was zu trinken brauche. Ich war komplett überfordert, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nur wegen des Husten im Sitzen schlafen. Ich habe ihn dann an einem Tag wirklich gezwungen, wenn du heute nicht zu Ikea fährst und mir einen Sessel zum Schlafen brauchst, dann bin ich morgen weg. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich kann nicht mehr. Ich war einfach total am Ende. Mhm. Jetzt liegt es ihm halt nun mal gar nicht, so einen medizinischen, pflegerischen Job zu machen. Er wusste es nicht. Und habe ich auch wirklich da nachts, als ich nicht schlafen konnte, habe ich mir schon Notizen im Kopf gemacht. Ich mache eine Anleitung für Männer im Wochenbett, weil dann können die richtig glänzen und dann können die auch, wenn die da lernen, sich um die Familie zu kümmern, da kann man einfach so gut punkten oder man kann einfach richtig verlieren. Das ist so eine sensible, heftige Zeit. Deswegen, ja, der Vater kann außer Stillen alles machen und er kann sich komplett auch um die Mutter kümmern, dass sie dann in der Anfangszeit gut unterstützt wird. Er kann Essen kochen, er kann dafür sorgen, dass sie in Ruhe duschen kann, dass sie ein bisschen schlafen kann. Er kann sich mit den Kindern die ganzen, weiß ich nicht, Besuche organisieren. Er kann das alles machen, wenn er möchte, natürlich so. Und ich finde deinen Punkt sehr gut. Ich glaube, das wäre ein sehr wichtiger Aspekt, der bei der Geburtsvorbereitung, die nicht nur das sozusagen Körperliche irgendwie erklären sollte, sondern dass man da diesen Punkt und auch nicht nur so ganz kurz anspricht, sondern dass man da wirklich so einen Tag drüber macht oder eine Stunde drüber macht, dass sich die Paare, gerade heute in unserer Zeit, wo wir das ja eigentlich alle wollen, es sei denn, man will irgendwie wieder eine Tradwife werden sozusagen, wobei ich auch glaube, dass in Anführungsstrichen Trend bewusst hervorgerufen ist und gemacht ist. Wir wollen gleiche Rechte, dazu haben wir zu lange gekämpft und wir wollen in unserer Beziehung auch gleichwertig bleiben. Also sind das wirklich tatsächlich essentielle Gedanken, die man haben muss und sich auch darüber bewusst sein muss, um dann als Paar vorher noch eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, wie Ausgleich, Zeitausgleich, Geldausgleich etc. kommt und auch in der Zeit, in der man Eltern sein wird. Ne? Also das ist voll wichtig. Ich finde, das sollte verpflichtend sein, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das wäre der Hebel. Denn ansonsten kommen wir wieder an den Punkt, den du eben auch schon gesagt hast, dass vielen werdenden Eltern die Tragweite nicht klar ist. Und das ist leider auch meine Erfahrung, dass die Tragweite nicht klar ist und dass deshalb auch Menschen nicht sehen, warum das jetzt sinnvoll wäre, an sowas teilzunehmen, auch noch dafür zu bezahlen womöglich, ne? Also das ist schon in der Natur der Sache, dass es das erschwert. Und ich glaube, bei vielen dieser Punkte kann man Veränderungen eben auf drei Ebenen, sehe ich es eigentlich immer, herbeiführen. Einmal auf der individuellen, also ich als Isabelle und wir auch als Paar und als Familie, die Unternehmen und die Politik. Und es gibt ja immer wieder Diskussionen, dass beispielsweise die Elterngeldpolitik verändert werden soll, dass es das Elterngeld nur noch oder in einer gewissen Höhe gibt, wenn es gleichwertig aufgeteilt wird oder zumindest mehr als diese zwei Monate, die in der Regel die Väter heute nehmen. Das hat sich schon immer mal wieder verändert, ja, über die letzten Jahre. Den großen Wurf könnte man da sicherlich machen, wenn es paritätisch aufgeteilt werden müsste, weil das dann auch die Unternehmen, dazu zwingt, es möglich zu machen. Denn das ist ja das Nächste, da ist es sehr abhängig davon, in welchem Unternehmen ist man, wie ist die Person an der Spitze, die jeweilige Führungskraft, ich sag's mal, drauf in der Thematik. Da gibt's Unternehmen und Abteilungen, die sind schon richtig, richtig weit und die haben verstanden, dass es auch gar kein Risiko ist, wenn Väter in Elternzeit gehen beispielsweise, sondern auch eine Chance, weil die eben auch ein ganz anderes Commitment zu Hause haben, weil die auch engagiert wiederkommen, weil die genau diese Vorteile, die Frauen in Teilzeit erleben, auch haben. Dieses beides können und dürfen und sich nicht entscheiden müssen. Denn ein Aspekt, der, finde ich, so oft unter den Tisch gekehrt wird, ist, wenn die Väter so viel mehr arbeiten als die Mütter, haben sie auch eine viel geringere Chance, was von ihren Kindern mitzubekommen. Dann kriegen sie die ersten Schritte irgendwie per WhatsApp-Video geschickt, aber sind nicht dabei. Oder so viele andere Dinge. Oder auch überhaupt, so, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, sprechen können, diesen aktiven Austausch, der nicht nur abends alle müde und vielleicht genervt beim Abendessen, sondern in einer entspannteren Situation, weil vielleicht Nachmittage aufgeteilt sind, wir hatten hier letztens, kam der Vater einer Freundin meiner Tochter, seine Tochter abholen und die Tochter fragte, Papa, kann ich mich dann und dann verabreden? Und seine Antwort war, du, da musst du Mama fragen, ich weiß nicht, an welchen Nachmittagen du Hobbys hast. Ich beiß mir natürlich dann immer brav auf die Zunge, weil es auch überhaupt nicht mein Anspruch ist, irgendwelche Menschen andauernd damit zu konfrontieren. Vielleicht wollen die das auch so, ne? Also das mal auch noch an der Stelle. Es gibt ja auch Menschen und die dürfen das gerne, die dürfen patriarchal aufgeteilt sein. Solange es eine bewusste Entscheidung ist, bin ich völlig fein damit. Aber das war so eine Situation, wo ich meiner Tochter die Irritation ansah. Sie hat zwar nichts gesagt, aber die kennt das halt anders, ne? Also, das ist vielstufig. Politik, Unternehmen und aber man selber, ich finde es auch nicht richtig, sich immer nur hinzustellen, zu sagen, die müssen was verändern, sondern jeder von uns kann seinen Beitrag leisten. Und wenn wir auf das Teilzeit-Mutti-Abstellgleis zurückkommen, dann kann der Beitrag sein, diese Gespräche zu führen, sich für sich selber einzusetzen, auch Konsequenzen zu ziehen. Muss ja nicht wie in meinem Fall sein, zu sagen, ich kündige, ich mache mich selbstständig. Da gibt es ja noch mannigfaltig andere Varianten. Aber sich nicht in diese Opferrolle zu begeben und zu sagen, ich arme, jetzt sitze ich hier und jetzt nimmt man mich nicht mehr ernst, das bringt halt keinen weiter.
Was wäre dein konkreter Tipp, wenn jetzt Menschen zuhören, die das Gesicht total getroffen und gerade voll ertappt in Anführungsstrichen fühlen, die diese Unzufriedenheit schon in sich gespürt haben und denken, Mann, ich habe nichts vorher über nachgedacht, ich bin jetzt da drin, ich kann jetzt, wie komme ich da jetzt raus, was würdest du konkret so raten?
Also ich komme eben dann doch auch auf Strategie und Finanzabteilung. Ich bin immer ein großer Fan davon, die Dinge mal aus dem Kopf auszuspeichern, mal aufzuschreiben und zu sortieren. In dem Moment, wo wir, so wie ich es vorhin auch beschrieb, in dieser Unzufriedenheit, in so einem emotionalen Chaos stecken, ist klares Denken schwer. Deshalb gerne einmal aufschreiben. Alles, egal was da kommt, unsortiert. Was bewegt dich gerade? Welche inneren Stimmen kommen da hoch? Welche Sorgen, welche Überzeugungen? So Sätze, die mit ich muss anfangen, sind immer so ein schöner Indikator für Dinge, die man meistens gar nicht muss, aber die man glaubt zu müssen. Alles mal aufschreiben und dann drauf gucken und gucken, okay, was können wir denn jetzt hier tun? Es gibt bestimmte Dinge, auf die hat man keinen Einfluss. Und da, also beispielsweise Wetter, ne? Passt vielleicht jetzt in dem Kontext nur so halb, aber oder die Politik, die in Berlin gerade gemacht wird. Ich habe meine Wahlstimme abgegeben und jetzt, wenn ich nicht für mich entscheide, in eine Partei einzutreten und mich da total zu engagieren, habe ich gerade wenig Einfluss darauf, was die dort entscheiden. Jetzt kann ich mich jeden Tag darüber ärgern, dass die Entscheidungen so sind, wie sie sind. Oder ich lenke meine Energie auf Dinge, die ich verändern kann. Also das kann auf diesem Konglomerat von Themen schon mal der erste Filter sein. Dinge, die ich gerade aus eigener Kraft nicht verändern kann, rausstreichen. Und dann gucken, okay, wo sind Dinge, auf die habe ich einen gewissen Einfluss? Beispielsweise meine Position im Job, die hängt natürlich von mir ab, aber auch von meinem Gegenüber. Was kann da mein Anteil sein? Und überlegen, was können Schritte sein, die ich gehen kann? Wo brauche ich vielleicht Unterstützung? Sei das von der HR-Abteilung, sei das von jemandem externen. Ich sage mal, wie mir, gibt es ja noch ganz viele andere tolle Menschen. Also jemand, der einen spiegelt, der einem hilft, herauszufinden, was man wirklich möchte. Randnotiz, meistens sind Family und Friends in dem Fall nicht die besten Berater. Und zwar deshalb, weil die sich ja auch Sorgen um einen machen. Die sind Teil des Systems. Und da kommen dann häufig Ratschläge, die nachvollziehbar sind, aber der Person nicht unbedingt weiterhelfen. Ne? Also gerade wenn jemand wirklich in einer Unzufriedenheit drinsteckt, dann sind so gut gemeinte Ratschläge aus dem ganz engen Circle meistens eher einschränkend. Genau so. Und dann gibt es auf dieser Liste wahrscheinlich auch noch Punkte, die man ganz für sich alleine auch anpacken kann und entscheiden und in die Wege leiten kann. Und mit denen starten. Da die größte Energie hinlenken. Das folgt so ein bisschen dem Modell von Stephen Covey, was ich gerade aufgemacht habe. Das ist der Kreis der Einflussnahme. Das sind also so drei Kreise, die immer weiter aufgehen. In der Mitte ist der Kreis der Kontrolle. Ich entscheide, was ich tue, meine Worte, mein Verhalten, mein Mindset. Eins weiter ist der Kreis der Einflussnahme. Also ich kann Einfluss nehmen, aber nicht immer alleinig entscheiden. Und dann gibt es den Kreis der Bedenken. Da habe ich eben keinen Einfluss. So, und die Energie, den Fokus vom Kreis der Bedenken wegzulenken, mehr in quasi das Zentrum der Dartscheibe, wenn man so will, Bullseye treffen. Das ist etwas, was ich empfehle. Tatsächlich Austausch mit anderen suchen und gucken, was haben andere Menschen für Lösungsoptionen gefunden, ist ein Weg. Auf alle Fälle das Gespräch in der Partnerschaft. Denn also A, hat es eine Auswirkung, wie es mir geht, auf meine Partnerschaft, auf meine Familie. Und B, könnte es halt auch gut möglich sein, dass eine gemeinschaftliche Veränderung, wie auch immer geartet die aussieht, sinnvoll ist. So ein ganz, also für mich war es ein großer Schritt, aber eigentlich organisatorisch war es ein kleiner, habe ich schon damals noch in der Festanstellung zu meinem Mann gesagt, ich möchte mindestens einen Tag komplett arbeiten. Ich möchte mindestens einen Tag haben, an dem ich nicht diese Doppelrolle habe, aus ich muss den Stift fallen lassen, zur Kita fahren. Das haben wir super organisiert bekommen. Für ihn war klar, an dem Nachmittag ist sein beruflicher Kalender geblockt. Das wussten alle. Er ist ans Handy gegangen, wenn es irgendwie grundsätzlich nötig war, aber es wussten alle, der sitzt nicht am Schreibtisch. Und ich hatte diesen einen Tag, ich habe dann sogar noch die Sahne oben drauf gesetzt sozusagen und bin immer an dem Tag direkt nach der Arbeit zum Sport gefahren, gar nicht erst nach Hause, direkt zum Sport und meistens erst nach Hause, wenn die Kinder schliefen. Also an dem Tag war ich irgendwie nur so Halbmutter, würde ich sagen.
Oder du warst an diesem Tag wirklich nur für dich zuständig.
Genau, genau.
Das war dein, du hast du hast quasi dich fokussiert auf dich und was für ein schöner Tag. Und auch einfach auch vertrauen zu können, dass der Rest läuft einfach. Da konntest du einfach mal das machen, was schon wie viele Jahrzehnte Männer einfach für selbstverständlich genommen haben, wenn sie sagen, ich muss heute leider echt spät arbeiten und so. Ne? Dass sie einfach nie drüber nachgedacht haben. Guck mal, und du hast dir den Tag quasi bewusst ermöglicht und hast vielleicht sogar noch ab und zu ein schlechtes Gewissen gehabt, was du nicht musst, sondern was einfach toll ist, dass ihr das geschafft habt, diesen Tag zu haben.
Ja, ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil ich auch wusste, dass das auch für meinen Mann und die Kinder ein cooler Tag ist und dass es niemandem an irgendwas fehlt. Ich wurde schon konfrontiert mit Reaktionen von anderen wie, oh, hast du es aber gut? Oder echt? Und wie läuft das dann? Oder wenn irgendwie sich für Mittwoch eins der Kinder verabreden wollte und ich dann gesagt habe, du besprich das mit meinem Mann, ich weiß nicht, was der vorhat. Hä? Ach so, okay. Also die Reaktion gab es, ne? Und gibt es auch immer noch. Ich feiere die aber ehrlich gesagt, weil ich denke, okay, und indem es diese Reaktion gibt, ohne dass ich dieses Modell irgendwie überstülpen möchte, gebe ich aber ganz kurz einen Anlass zu reflektieren, was macht die, was mache ich, wie finde ich ihrs, wie finde ich meins, wie möchte ich es weitermachen. Ne? Also das muss ja nicht für jeden gut sein, so. Für mich ist es genial und andere darf es zum Denken in Optionen anregen.
Es lebe dein Mittwoch. Ja. Lieben Dank, Isabel von Witzig, für die guten Impulse, für die guten Impulse und die guten Tipps zu diesem Thema. Wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt, wenn ihr denkt, würde da gerne mit der Isabel nochmal weiter drüber sprechen, das könnt ihr. Ihr findet in den Shownotes alles über Isabel und wie ihr sie findet und ihr findet auch bei Instagram eine Verbindung bei uns, wenn wir hier auf dieses Thema sozusagen ein bisschen Werbung dafür machen. Also alles in den Shownotes zu Isabel und zu Focus on Happy. Und vielen Dank, Isabel, dass du uns hier deine Zeit geschenkt hast und diese guten Impulse uns gegeben hast.
Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Empfehlungen, über Sternchen, über nette Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch immer sehr. Am besten über meine Homepage nicolenetzel.de oder aber über Instagram. Immer her mit dem Input. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, wirklich vor allem ihr Mamas seid, die wahren Superheldinnen, das bitte nie vergessen. Bis bald. Tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.